Frieden, Freiheit und Wohlstand sind keine Selbstläufer. Diese Lektion hat Europa relativ schnell gelernt. Daraus Konsequenzen zu ziehen, ist schon schwieriger. Wehrhaftigkeit kostet Geld, viel Geld. Und einig muss man sich sein, nicht egoistisch. Diese Lektion muss noch gelernt werden, auch ziemlich schnell. Zwischen Putin und Trump, wie muss sich Europa rüsten? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, Natalia Bryhonitska ist Politikwissenschaftlerin. Sie haben die Allianz ukrainischer Organisationen in Deutschland mitbegründet. Da geht es um eine Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Ukraine. Jan Opielka ist polnischer Journalist, arbeitet vorwiegend für deutschsprachige Print- und Radiomedien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sarah Bressan ist wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Global Public Policy Institute. Das ist ein sogenannter Think Tank. Und Sie beschäftigen sich dort vor allem mit Projekten zur Zukunft der europäischen Sicherheitspolitik. Und schließlich Daniel Brössler, Korrespondent in der Berliner Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung. Bevor wir hier loslegen, schauen wir noch nach Brüssel. Dort liegt mein Kollege Marc Steinhäuser auf der Lauer auf dem EU-Gipfel und hat seine Ohren überall. Marc, wichtigstes Thema heute Abend scheint ja die Frage zu sein, wie man jetzt mit den eingefrorenen russischen Vermögen umgeht. Das soll ja der Ukraine überlassen werden zu großen Teilen, 140 Milliarden Euro als sogenannter Reparationskredit zum Wiederaufbau und vor allen Dingen auch zur militärischen Ausrüstung. Ist man denn da im Kreis der Staats- und Regierungschefs weitergekommen?
Man muss eigentlich dazu sagen, Alexander Kehler, der Status, es ist kompliziert, denn es ist nicht einfach, hier eine Lösung zu finden, die auch juristisch und rechtlich dann sauber ist. Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hat ja Anfang des Monats beim Gipfel in Kopenhagen gesagt, bis Ende Oktober steht da eine Lösung, dann haben wir eine Lösung, wie man das russische Vermögen hinterlegen kann als Kredit für die Ukraine. Aber es ist in den Details deutlich komplexer als die Ankündigung des Kanzlers. Vor allen Dingen, weil hier in Belgien, in Brüssel, bei dem Dienstleister Euroclear ja 140 Milliarden eingefroren lagern. Und gerade in Belgien sind die Sorgen sehr groß. Sollte man das eben hinterlegen als Kredit für die Ukraine? Man fürchtet Gegenmaßnahmen von Russland. Man fürchtet, dass dann vielleicht auch noch Firmen von Russland enteignet würden. Man fürchtet sogar Anschläge hier in Brüssel. All das sind Sachen, die der Premierminister von Belgien hier erklärt hat beim EU-Gipfel. Und so bleibt es komplex, da eine Lösung zu finden, wo Belgien mitgeht. Das ist aber genau das, was jetzt gesucht wird. Ein Ausweg könnte es sein, die EU-Kommission auch zu beauftragen, jetzt ein Gesetz vorzulegen, dann bis Dezember, wo dann diese rechtlichen Bedenken klar geregelt sind. Also grünes Licht, nur in Teilen, und die Details werden dann nochmal vertagt. Es bleibt wirklich schwierig. Man muss sagen, es möchten viele dem Kanzler da folgen, diese russischen Vermögen auch nutzbar zu machen, in Teilen zumindest. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, heißt es normalerweise. Hier fehlt an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch der Wille, und der Weg, der ist durchaus schwierig.
Ja, soweit der aktuelle Stand aus Brüssel. Vielen Dank, Marc Steinhäuser. Ja, Herr Brössler, wie sind denn diese letzten Tage in Brüssel zu bewerten? Die waren ja sehr, sehr vielschichtig und vielfältig. Erleben wir da jetzt auch gerade neben vielem anderen einen Abnabelungsprozess vom unsicheren Kantonisten USA?
Das weiß ich gar nicht, weil die letzten Tage auch gerade wieder gezeigt haben, dass man in die USA blicken muss und das, was immer der amerikanische Präsident tut, wieder die Lage vollkommen verändern kann. Die gute Nachricht dieser Tage aus Washington waren ja aus Brüsseler Sicht die neuen Sanktionen, die verhängt worden sind gegen zwei russische Energieunternehmen, gegen Lukoil unter anderem und Rosneft. Das ist deshalb bemerkenswert, weil es eigentlich die ersten von Trump verhängten Sanktionen sind und weil sich da tatsächlich eine wirklich veränderte Politik zeigt. Aus Brüsseler Sicht ist das begeistert begrüßt worden und es überschattet so ein bisschen die Probleme, die es zum Beispiel jetzt dabei gibt, die eingefrorenen Vermögen zu nutzen für die Ukraine. Also es ist eigentlich, ich würde nicht wirklich von einem Abnabelungsprozess sprechen. Man weiß in Brüssel, das sind jetzt zurzeit gute Tage und es werden auch wieder schlechte Tage kommen.
Herr Opielka, wie einig sind sich denn die Europäer wirklich? Jetzt hat man Herrn Fico aus der Slowakei, hat den Ministerpräsidenten dazu gebracht, sich bei den Energieimporten aus Russland, also die nicht mehr stattfinden zu lassen, nicht mehr querzulegen. Jetzt legen sich plötzlich Ungarn und Belgien quer bei den eingefrorenen Vermögenswerten, um die es geht. Einigkeit unter den Europäern wird eigentlich anders buchstabiert.
Ja, wobei ich die beiden Positionen natürlich auch verstehen kann. Also die Belgier einerseits haben natürlich Angst um ihren Standort oder um ihr Land, um ihren Finanzstandort auch, weil das, wenn das natürlich als Schule machen würde, sozusagen zum ersten Mal, dass solche Vermögenswerte eingefroren werden. Ich glaube, die Belgier schauen da einfach perspektivisch, was das für die Zukunft bedeutet, auch für andere Länder, die eventuell auch Vermögenswerte deponieren. Also das ist das eine. Und Orban ist natürlich jemand, der generell eben an einem Friedensprozess, den würde ich so nennen, interessiert ist. Und ich würde sagen, dass das dieser Hintergrund hier ist. Und ich glaube, das ist dann schwierig, dann Einigkeit zu erzielen. Ich wollte nur sagen, ich glaube, eine schlechte Nachricht, die aus Washington gekommen ist. Ich sehe das ein bisschen anders als Sie. Ich glaube nicht, dass das eine gute Nachricht war mit den Sanktionen, weil das bedeutet, dass wir wieder sozusagen nach einer kurzen Annäherungsphase wieder in eine Eskalationsphase. Erstmal natürlich noch ökonomisch kommen, aber eben, dass es keine gute Nachricht war. Und die schlechte Nachricht aus Washington war eben die, dass es keine Gespräche in Budapest gibt.
Also immer die Frage, woran das dann auch letztendlich liegt, Frau Brihonetska. 19 Sanktionspakete gibt es jetzt. Das 19. ist verabschiedet worden. Ab 2027 kein Flüssiggas mehr aus Russland, endgültig in die Europäische Union. Die eingefrorenen russischen Vermögenswerte, wir haben schon angesprochen. Sind das jetzt Maßnahmen, die der Ukraine helfen, während Russland ja das Land härter denn je bombardiert im Moment Energieinfrastruktur und Zivilbevölkerung?
Diese Maßnahmen sind notwendig, um Druck auf Putin auszuüben, um ihn an den Verhandlungstisch zu bringen. Was wir sehen derzeit, Putin weigert sich, an den Verhandlungstisch zu setzen und darüber zu reden, wie der Frieden erreicht werden kann. Das definiert auch klar, dass der Frieden auch nicht sein Ziel ist. Er hält weiterhin an seinen Zielen, der Vernichtung der Ukraine, Einflussnahme auf die westlichen Länder, die EU-Länder und die Zerstörung der regelbasierten demokratischen Ordnung, den wir in der EU haben und in den westlichen demokratischen Staaten. Ich denke trotzdem, dass es ein sehr wichtiger Schritt ist, dass die Sanktionen sowohl jetzt von den europäischen Staaten als auch von den USA verhängt wurden, weil es diesen diplomatischen Weg einschlägt und womöglich auch, das werden wir in den nächsten Tagen und Monaten sehen, auch eine Wirkung zeigen.
Wir reden ja, Frau Bressan, über Einigung in Europa. Ist es möglicherweise gerade dieser erratische und manchmal auch, Daniel Brössel hat es gesagt, unberechenbare Politikstile von Donald Trump, der dazu führt, dass sich die Europäer einigen werden, einigen müssen?
Die Frage ist, zu welchem Grad ist es wirklich erratisch, das Verhalten der USA unter Trump, oder lassen sich nicht doch Muster erkennen? Meine Kollegen haben gerade eine Studie dazu herausgebracht mit der Universität der Bundeswehr in Hamburg, wo es genau darum geht, dass es sehr wohl Muster im Handeln Trumps gibt und Strategien, damit umzugehen. Das beinhaltet ganz zentral, an der europäischen Einigkeit weiterzuarbeiten, die Reihen geschlossen zu halten, nicht auf Provokationen unnötig einzugehen, diese rhetorische Spirale der Befeuerung überhaupt nicht weiter zu betreiben, von sich abblitzen zu lassen. Insofern ja, Trump und die reduzierte Verlässlichkeit der USA ist auf jeden Fall ein Antrieb für die europäische Einigkeit und die sollte es auch sein.
Herr Brössler, bekommt die Ukraine im Moment die Waffen, die sie braucht?
Nein, das glaube ich nicht, dass sie die Waffen bekommt, die sie braucht, weil sie tatsächlich aus meiner Sicht weitreichende Waffen benötigen würde. Es war sehr verständlich, dass der ukrainische Präsident in den USA um Tomahawks gebeten hat, weil es natürlich der Ukraine die Möglichkeit geben würde, die zum Beispiel die russische Rüstungsproduktion tief im russischen Inland zu treffen. Vielleicht darf ich in dem Zusammenhang was über gute und schlechte Nachrichten aus meiner Sicht sagen. Ich glaube, die schlechte Nachricht der vergangenen Tage war vor allen Dingen, dass der russische Präsident darauf beharrt, sich nicht auf einen Waffenstillstand wenigstens entlang der aktuellen Frontlinie zu verständigen, sondern dass er zu den besetzten Gebieten sozusagen noch was obendrauf bekommen möchte, was er militärisch gar nicht erobern konnte. Und es ist eine gute Nachricht, dass die Europäer die Ukraine in diesem Konflikt gestützt haben, dass, obwohl es dem amerikanischen Präsidenten sicher recht gewesen wäre, wenn der ukrainische Präsident einfach gesagt hat, darauf lasse ich mich ein. Er hat ja offenbar beim letzten Treffen auch wieder starken Druck auf ihn ausgeübt. Aber er hat letztlich zumindest für den Moment verstanden, dass das keine Basis für die Ukraine ist. Also eine gute, die einzig wirklich gute Nachricht zurzeit wäre, dass sich der russische Präsident auf einen bedingungslosen Waffenstillstand einließe. Das, was jetzt passiert ist, die überraschenden Sanktionen, ist ja nur eine Reaktion darauf, dass der amerikanische Präsident, dass Trump eigentlich gar keine andere Wahl mehr gesehen hat, weil ihn tatsächlich Putin vorgeführt hat, ihn vorführt eigentlich seit Monaten. Und natürlich Trump auch nach innen nicht die Stärke zeigen kann gegenüber dem russischen Präsidenten, die von ihm erwartet wird. Und insofern die schlechte Nachricht sehe ich da tatsächlich eher in
Moskau. Herr Opielka, wenn man jetzt sagt, mach die Bedingungen, die Wladimir Putin stellt, verhindern die nicht wirklich einen Waffenstillstand. Er soll, die Ukraine soll Gebiete räumen, die Russland gar nicht besetzt hat. Das ist ein sogenannter Festungsgürtel, der die russische Armee vom Hauptland der Ukraine abhält. Das wäre Selbstmord, den Russen diese Gebiete sozusagen kampflos zu überlassen. Ist das das eigentliche Hemmnis für einen möglichen Frieden, den Sie ja gerade auch schon so eingefordert haben?
Ja, das eigentliche Hemmnis ist einfach, dass die Position der beiden Konfliktparteien, Kriegsparteien oder der Ukraine und des Westens oder Europas auf der einen Seite und Russlands auf der anderen Seite einfach so weit auseinander liegen. Ich denke, dass es nicht so ist, dass Putin nicht daran interessiert ist, diesen Krieg zu beenden. Nur die Bedingungen sind die, da sehe ich das ein bisschen anders. Ich glaube, es geht nicht in erster Linie, die Ukraine vollständig zu zerstören und so weiter, sondern er will ganz klar die Gebietsabtretung. Das heißt, er will keinen Waffenstillstand, bevor vorher es eine Zusage oder ja, Zusage der Ukraine gibt, dass die Gebiete langfristig abgetreten werden. Wozu natürlich die Ukraine das, was sie nicht machen will, was die Europäer auch nicht machen wollen, mit dem bekannten Argument, dass das natürlich eine Einladung wäre dafür, dass dann es weiterginge und so weiter. Also ich glaube schon, dass die Position Putins sich da seit Alaska auch nicht verändert hat. Und ich glaube auch nicht, dass er da Trump vorgeführt hat, sondern diese Forderungen liegen ganz klar auf dem Tisch von Seiten Russlands. Wir wollen die Gebietsabtretung vor dem Waffenstillstand und wir wollen definitiv, dass die Ukraine nicht in die NATO beitritt. Und auch da braucht es die Deklaration.
Ja, mit welchem Recht verlangt Russland Gebietsabtretung?
Wissen Sie, es geht hier nicht um das Recht. Natürlich hatte
Doch,
Russland
es geht ums Völkerrecht, über den unsere regelbasierte demokratische Gesellschaft basiert.
Wir können über
Sie
das Völkerrecht sprechen,
aber wir sprechen auch darüber,
über die Realitäten Russland. Sprechen.
Genau, ich spreche auch über Realitäten. Sie sprechen über die Ziele von Russland, die sehr klar definiert sind, die auch vor einigen Tagen nochmal bestätigt wurden, dass Russland von den Zielen, das definiert wurden, nicht abweichen wird. Und die Ziele kennen wir. Und es geht nicht nur um die Ukraine. Das geht auch darum, dass die amerikanischen Soldaten auch nicht in den baltischen Staaten stationiert sind. Also es geht direkt sogar um die Einflussnahme auf die EU-Sicherheit, wenn wir über die EU sprechen. Wenn es um die Ukraine geht, dem ukrainischen Staat wird überhaupt eine Existenz abgesprochen. Das ist nichts Neues. Darüber reden wir sehr intensiv in 3,5 Jahren. Und davor war das auch schon der Fall. Mit der Annexion der Krim, mit dem Krieg in dem östlichen Teil der Ukraine im Donbass, das sind keine neuen Fakten. Und jetzt zu sagen, Russland will jetzt einen Teil der Ukraine haben, also die Gebiete, die haben die zwei jetzt besetzt und die wollen aber die, die jetzt noch nicht besetzt sind, wollen die haben, auf welcher Grundlage? Wie
Sie,
kann man das
begründen? Es gibt unterschiedliche Perspektiven. Sie haben eine andere Perspektive darüber, warum der Krieg ausgebrochen ist. Ich habe die Perspektive, die auch etliche andere Politikwissenschaftler und auch viele Menschen, denke ich, auch teilen, aber auch viele Experten, dass dieser Krieg direkte Folge der NATO-Politik auch ist, zu expandieren, in die Ukraine zu expandieren. Und da können wir uns drüber streiten, weil das ist sozusagen der Ausgangspunkt und da sind Sie anderer Meinung und von daher werden Sie immer auch anders argumentieren.
Also meine Aussage
ich würde jetzt ganz gerne, wenn ich das, wenn ich das zu Ende führen könnte, das wäre sehr nett, danke sehr. Also das war sozusagen der Auslöser dieses Krieges und also der Hauptauslöser dieses Krieges und das Ziel Russlands, wenn Sie sich die Streitkräfte und die Stärke und so weiter anschauen und zu sagen, dass Russland jetzt Interesse hat, nach der Ukraine weitere Staaten zu überfallen und so weiter, es ist relativ an den Haaren herbeigezogen, wenn Sie sich etwa die Verteidigungsfähigkeiten alleine Europas und so weiter anschauen. Wenn wir dieses Kernproblem, was Russland eben benannt hat, nicht anerkennen, nämlich die NATO-Mitgliedschaft, dann können wir sozusagen über die anderen
schwer sprechen. Also meines Wissens ist das jetzt erstmal vom Tisch, die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Es geht ja eigentlich um die der EU, die von der NATO-Mitgliedschaft, das hat ja die NATO auch versucht, das sozusagen diesen Zahn zu ziehen, dass das davon vorerst mal keine Rede sein kann. Es geht um die EU-Mitgliedschaft. Wenn ich das jetzt so richtig höre, dann wird die Ukraine kann nicht nachgeben, Russland will nicht nachgeben. Trump ändert wöchentlich seine Haltung zu diesem Thema. Die Europäer, Frau Bressan, sind da irgendwo dazwischen. Welche Möglichkeit hat eigentlich Europa gegenüber Russland Druck auszuüben? Diese Sanktionspakete scheinen ja nicht wirklich zu fruchten. Aber damit ist auch die Möglichkeit der Europäer erschöpft, hier einzugreifen und einen Waffenstillstand nicht vielleicht zu erzwingen, aber zu befördern, dass Putin zur Einsicht kommt.
Also ich finde es sowohl naiv zu glauben, dass Putins Ambitionen da enden, wenn er die Gebiete im Donbass bekommt, die er jetzt gefordert hat. Genauso finde ich es falsch, irgendwie die Schuld für den Krieg von demjenigen Aggressor wegzuleiten, der Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer umgebracht hat und immer weiter umbringt. Also ich meine, was sind das für Maßstäbe? Was ist das für eine auch ethische Ansicht, sowas zu legitimieren mit einer Situation, wo es vielleicht eine Politik von der NATO gibt, die man so nicht ideal fand aus russischer Sicht. Aber also ja, das beides. Zu dieser Debatte. Zur Frage, was Europa tun kann. Sie haben aufgezählt, es gab sehr viele Sanktionspakete. Es gibt jetzt auch noch mal wieder neue Sanktionspakete. Es gibt die Debatte um die Frozen Assets, über die es schon ging. Und im Endeffekt geht es ja darum, die Kosten für Russland zu erhöhen in dieser Situation. Auf der anderen Seite, wenn man so eine Diplomatie- und Verhandlungs- und Ausgleichsperspektive einnimmt, wäre meine Frage, was denkt man denn, worauf man sich mit diesem Russland einigen kann? Also es wäre natürlich eine Idealvorstellung, dass man sich verträgt und verhandelt und sich auf Dinge einigen kann. Aber der Verlauf jeglicher Verhandlungsversuche hat gezeigt, dass es sehr wenig Raum für Einigung gibt. Und den Raum für Einigung, den es gäbe, okay, das wäre Nachgeben nach Forderung eines Aggressors, der ein anderes Land auseinandernehmen will. So verstehe ich nicht Europa, die Wertvorstellung unserer Demokratien in Deutschland, in Europa. Das heißt, dadurch sind wir in dieser Situation, dass es darum geht, die Ukraine stärker zu unterstützen. Das bedeutet Nachschub für den Krieg, den die Ukraine führen muss, um sich zu verteidigen. Nochmal, es ist eine Verteidigung aus Sicht der Ukraine. Und da ist noch sehr viel Potenzial für die EU, finanziell die ukrainische Rüstungsindustrie zu unterstützen, die Resilienz der ukrainischen Gesellschaft. Auf allen diesen Ebenen, auf denen ja auch die Bundesregierung aktuell sich eingesetzt hat in Brüssel.
Ich würde ganz gerne antworten, weil hier ging es ein Vorwurf auf mich, damit das klargestellt wird. Ich habe vorher gesagt, es geht hier nicht ums Völkerrecht in diesem Sinne, dass wir einfach das Völkerrecht natürlich achten sollten. Das sollten alle Staaten übrigens machen, also auch der Westen, der es in vielen, vielen Ländern nicht getan hat, vor allem unser Hauptverbündeter es nicht getan hat, aktuell das Israel beispielsweise nicht tut. Es geht nicht um das Völkerrecht und Putin hat das Völkerrecht gebrochen mit dem völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine und er ist ein Kriegsverbrecher. Er sollte eigentlich vor das Kager-Tribunal, damit das klargestellt wird. Und ich bedauere alle Opfer, die dort sind, die ukrainischen Opfer in erster Linie und auch die russischen Soldaten, die dort sicherlich nicht alle sterben wollen. Wenn wenn wir immer auf dieser Perspektive, mit dieser Perspektive argumentieren, wir sind die Demokratien, wissen Sie, wir stellen uns immer auf dieser Perspektive, wir sind ja demokratische Rechtsstaaten und regelbasierte Ordnung und so weiter. Wir sollten wirklich mal ein bisschen selbstkritischer sein, welche Staaten wir unterstützen, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, was unser Hauptverbündeter, nämlich die USA, in der Welt angerichtet haben in den letzten 30 Jahren. Also beispielsweise sollte George Bush, der Ex-Präsident, George Bush, ebenso Kriegsverbrecher zu bleiben.
Ja, sehr gut.
Und nochmal, um das abzuschließen, wissen Sie, es geht darum, dass das Völkerrecht sollte angestrebt werden, dass es gehalten wird. Aber es ist einfach so, dass es bestimmte Staaten gibt, die mehr Macht haben als andere Staaten. Und leider ist es so, dass diese Staaten dann auch die Macht haben, nicht das Recht zu sagen, an unserer Grenze wollen wir keine feindlichen Truppen. Die USA würden genauso nicht akzeptieren, dass in Mexiko beispielsweise, dass Mexiko ein Bündnis mit China oder mit Russland abschließt. Die Amerikaner sehen übrigens den ganzen
Lateinamerika. Das ist auch nicht so ganz weise, da waren wir schon mal anders
gelesen. Ich will gar nicht groß auf den bekannten Whataboutism eingehen, dass kennen wir immer wieder.
Was hat der?
Natürlich ist es Whataboutism, was macht der Westen und wir unterstützen Israel und so weiter. Das ist, darauf will ich gar nicht eingehen und vielleicht auch gar nicht mal aufs Völkerrecht so sehr, sondern auf Ihren Punkt, dass man doch die Realitäten anerkennen muss. Und da wundere ich mich, dass Sie einfordern, die Realitäten anzuerkennen, aber dann einfach ignorieren, dass der russische Präsident zu Beginn dieses Krieges ja ganz klar gesagt hat und auch vorher in einem Aufsatz das dargelegt hat, ausführlich, worum es ihm geht. Davon müssen wir schon ausgehen. Also wenn man das ignoriert, dann hat man keine gemeinsame Gesprächsbasis. Man kann nicht ignorieren, dass es um die Zerstörung der Ukraine als unabhängigen Staat geht. Das ist das Ziel. Dieses Ziel wird bleiben. Selbst wenn es jetzt zu einem Waffenstillstand kommt, das müssen wir auch alle wissen, wir brauchen diesen Waffenstillstand, aber selbst wenn es zu diesem Waffenstillstand kommt, bleibt natürlich die Agenda Putins, die Ukraine zu zerstören. Das ist ein großes Problem für die Ukraine. Das ist aber auch ein großes Problem für Europa, weil natürlich auch das nicht stimmt, dass es ihm nicht um Europa geht. Das können Sie zwar behaupten, aber auch da sprechen die Tatsachen eine andere Sprache. Die Tatsachen zeigen uns, dass es natürlich, und auch das wird offen gesagt in Moskau, dass es um die Zerstörung der Europäischen Union, des Westens, des globalen Westens geht. Wir können das beobachten durch alle möglichen Destabilisierungsmaßnahmen, durch Drohnenschwärme, die in unseren Luftraum einfliegen, durch Fake-News-Kampagnen und so weiter. Das heißt, natürlich hat es eine Konsequenz für Europa, was in der Ukraine passiert. Und es ist nicht nur die Unterstützung der Ukraine, um die es uns geht, sondern es ist natürlich auch Selbstschutz, den wir betreiben.
Ich muss jetzt ganz kurz sagen, also wir haben ja noch eigentlich ein anderes Thema. Ich gebe Ihnen jetzt nochmal die Gelegenheit, kurz was zu sagen, und dann gehen wir nämlich auf das, es geht ja um die Aufrüstung von Europa, wie sinnvoll die ist und wie das
funktionieren soll.
Frau Brionzitzka.
Und Herr Bröschler hat auch kurz schon den zweiten angesprochen. Die Ukraine war bis 2014, also bis dieses Jahr, das war ein blockfreier Staat. Also apropos NATO-Argumentation, Annexion der Krim, die Ukraine war auch nicht, hat nicht erwartet, überfallen zu werden. Und Russland hat die Ukraine überfallen, ein Teil der Ukraine okkupiert. Das war ein Beweis dafür, was...
Zu welchem Zeitpunkt hat es das getan? Also das müssen Sie auch schon sagen. Das war sozusagen 2014, nach dem, was ich als Putsch bezeichnet wurde. Und ich glaube nicht nur ich als Einzelner.
Wenn Sie das als Putsch bezeichnen, dann replizieren Sie russisches Propaganda, was gestreamt
ist. Das ist Standard.
Es geht nicht um Standard. Okay, es gibt Fakten. Ich war 2014 auch in der Ukraine. Ich war auch auf dem Maidan. Ich weiß nicht, ob Sie auf dem Maidan waren. Aber wenn Sie mir sagen, dass es ein Putsch ist, dann ist das einfach, das ist nicht wahr.
Also wir gehen jetzt nicht weiter als 2014 zurück. Weil die Frage, Tatsache ist, dass dort ein Krieg ist, Tatsache, dass Russland Angreifer ist, dass dort Kriegsverbrechen passieren, dass vor allem zivile Ziele angegriffen werden, Kindergärten, die übrigens am heutigen Tag ja auch wieder eine Luftraumverletzung in Litauen passiert ist. Es geht um die Frage, wie sich Europa resilient machen kann unter dem Aspekt, dass Donald Trump sich für Europa nicht mehr so sehr interessiert, wir also auf uns selbst gestellt sind. Drohnenangriffe, ein solcher Drohnenabwehr soll entstehen, um die abzuwehren. Frau Bressan, braucht man denn in Europa alles jetzt, um unabhängig, militärisch, was die Rüstungstechnologie angeht? Was muss er da jetzt anschaffen und wie schnell muss das gehen, um militärisch souverän zu sein?
Ja, also erstmal die Feststellung ist, dass es leider nötig ist, diese Entwicklungen, weil wir haben eben auf der einen Seite Russland, das geografisch sehr nah ist an Europa und diese Ambitionen hat, die wir gerade besprochen haben. Und die USA, wo schon lange die Debatte ist, interessiert sich nicht mehr so sehr für Europa. Und na, das wird immer dringender. Die Liste ist sehr, sehr lang und der Druck ist natürlich sehr, sehr groß, weil akut ist ja schon von Beginn des Krieges Russlands in der Ukraine so war, dass Material gefehlt hat, Technologien gefehlt hat, Dinge gefehlt haben, alleine um die Ukraine ausreichend zu unterstützen. Aktuell geht es natürlich im Zusammenarbeit mit den USA auch um so Dinge wie Aufklärung, militärische Aufklärung, allein Informationsbeschaffung, geheimdienstliche Aktivitäten.
Soll es ja jetzt eine europäische Satellitenallianz geben von Airbus und anderen Firmen, um da auch sich unabhängiger zum Beispiel von Starlink, von Elon Musk auch zu machen.
Exakt. Es war in vielen Einsatzkontexten, nicht nur in der Ukraine, lange schon der Fall, dass man nur operieren kann, wenn die USA diese Aufklärungsfähigkeiten, Satelliten und diese Dinge zur Verfügung stellt. Also das ist eine Kapazität. Die Liste der Waffensysteme ist natürlich auch sehr, sehr lang. Und klar, also mittelfristig, wir sind noch nicht an dem Punkt, wo es um eine komplette Abkopplung geht. Es geht um kleine Schritte, um sich nicht erpressbar zu machen von dieser Trump-Regierung, die natürlich ihre Macht über Europa auch nutzt und einsetzt, um sich selbst Vorteile zu verschaffen, sei es in Zollverhandlungen, in Wirtschaftsbeziehungen und in allen möglichen anderen Bereichen. Das heißt, das ist ja auf jeden Fall ein langfristiges Projekt, für das jetzt diese Schritte eingeleitet wurden.
Wie sieht denn die ukrainische Bevölkerung jetzt diese Situation? Trauen die ja den USA möglicherweise nicht mehr so sehr, oder zumindest nicht Donald Trump? Trauen sie den Europäern zu, dass sie bei der Stange bleiben? Denn es dreht sich ja jetzt alles um Europa in der Frage der militärischen Unterstützung der Ukraine. Denn da gibt es ja auch unterschiedliche Auffassungen. Polen zum Beispiel, ganz nah dran, hat da sicherlich ganz andere Ideen, wie europäische Aufrüstung aussieht, als zum Beispiel Spanien, das relativ weit weg ist. Wie, mit welcher Erwartungshaltung oder vielleicht auch mit welchen Beklemmungen blickt die ukrainische Bevölkerung auf diese Situation?
Mit den Menschen, mit denen ich in der Ukraine spreche, habe ich das Gefühl, dass man auf sich zählt. Die Ukraine hat insbesondere in den letzten 3 Jahren gelernt, würde ich sagen, Menschen in der Ukraine, dass man auch nur auf sich zählen kann, weil vieles wurde zu spät geliefert, zu langsam geliefert. Wir kennen die Debatte, es wird immer noch nicht ausreichend Material geliefert, obwohl einiges auch zur Verfügung steht. Die Langstreckenraketen wurden auch schon angesprochen. Und es wird einen maßgeblichen Unterschied machen. Denn Russland benutzt diese Langstreckenraketen seit der vollumfänglichen Invasion. Das muss man sich auch vor Augen führen. Wir führen eine Debatte über Taurus und Tomahawk, wobei Russland diese Systeme, so ähnliche Systeme, vergleichbare Systeme, gegen die Ukraine die ganze Zeit einsetzt. Deswegen Menschen in der Ukraine versuchen sich jetzt auch auf den vierten vollumfänglichen Kriegswinter vorzubereiten. Die Energieinfrastruktur wird maßgeblich angegriffen, insbesondere in den letzten Wochen. In der Hauptstadt Kiew hat man große Stromausfälle. Menschen sind müde. Aber sie wissen, dass sie zusammenhalten müssen und durchstehen müssen. Und dennoch glaube ich, weil die Frage lautet auch für heute, wie Europa sich insgesamt aufstellt und vorbereitet. Und ich glaube, es fehlt immer noch Mut, das auszusprechen, dass russische Krieg Länder wie Deutschland unmittelbar auch betrifft. Also ja,
die Frage
Länder,
ist, ob das nicht schon inzwischen ins Bewusstsein getreten ist. Siehe Taurus-Diskussion. Dass jetzt, wenn diese Tomahawk-Marschflugkörper nicht geliefert werden, Herr Brössler, könnte es ja sein, dass dieses Thema wieder aufkommt. Vielleicht nicht gerade zur Freude von Lars Klingbeil und seiner SPD-Fraktion im Bundestag. Ist denn das vom Tisch,
Taurus? Es ist nicht vom Tisch, aber ich würde sagen, das wäre nicht nur nicht zur Freude von Lars Klingbeil und der SPD-Fraktion, sondern auch nicht zur Freude des Bundeskanzlers, der in Wahrheit in der Taurus-Frage die gleiche Position vertritt wie zuvor Bundeskanzler Olaf Scholz, obwohl er ja seinerzeit Scholz deshalb kritisiert hatte, seit er selbst im Kanzleramt ist und vielleicht mit ähnlichen Informationen versorgt wird wie vorher der Bundeskanzler Scholz, sieht er das ganz ähnlich. Ich sehe keine Bewegung in der Taurusfrage. In allen anderen Dingen sehe ich schon einen großen Willen, die Ukraine stärker zu unterstützen. Aber in der Taurusfrage sehe ich wenig Bewegung. Ich glaube, was die Ukraine-Unterstützung und die Frage der europäischen Verteidigung verbindet, ist das Problem, dass man einerseits die Realität hat, unabhängiger werden zu müssen von den USA und andererseits die USA bei der Stange halten muss. Das gilt für die Ukraine-Unterstützung. Man sieht ja diese manchmal auch peinlichen Verrenkungen europäischer Politiker, wenn sie im Weißen Haus sind, weil sie Trump gefallen müssen. Und es ist nicht anzusehen, vor allen Dingen beim NATO-Generalsekretär. Aber er muss das wohl machen, weil man eben so mit Trump reden muss. Und Europa und die Ukraine können es sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht leisten, die USA zu verlieren. Und das gilt auch für die europäische Verteidigung. Wir sind nicht alleine verteidigungsfähig. Wir brauchen die USA, alleine schon wegen der nuklearen Kapazitäten, die Europa, die auch Frankreich und Großbritannien nicht einfach ersetzen können. Deshalb ist, glaube ich, das, was uns in den nächsten Jahren immer wieder begegnen wird, ist dieser Spagat, dass wir erkennen müssen, ja, die Amerikaner sind nicht mehr ganz dabei, trotzdem versuchen wir sie bei der Stange zu halten. Wir müssen sie auch zum Beispiel bei der Rüstung bei Laune halten, selbst wenn wir jetzt sagen, wir müssen eigentlich mehr in Europa produzieren, werden wir immer auch schauen müssen, dass Trump Geschäfte macht, dass er Waffen verkaufen will. Das ist nicht ganz einfach.
In dem Zusammenhang, Herr Opielka, Polen, durch Polen laufen ja die wichtigsten Nachschubwege für die Ukraine, vor allen Dingen militärischer Natur. Polen, ihr Land, hat Tuchfühlung mit Russland, zumindest mit Belarus, aber das ist ja möglicherweise fast das Gleiche. Wie sehen denn die Polen oder wie sieht Polen eigentlich das Verhältnis zur Ukraine und die eigene Rolle? Man fühlt sich von Russland bedroht. Man möchte nicht unbedingt, dass russische Truppen jetzt auch auf der ukrainischen Seite in Polen näher rücken. Wie geht Polen mit dieser Situation um, die Mitglieder NATO und ja an einem starken westlichen Bündnis interessiert?
Ja, ich würde da schon mal unterscheiden zwischen dem, wie geht Polen, also die polnische Regierung damit um, wie gehen die Menschen damit um, weil die Stimmung ist im Land inzwischen auch gekippt und es gibt sehr viele skeptische Stimmen, die sagen, wir müssen einen Verhandlungsweg finden hier und es gibt auch Misstrauen auch gegenüber der Regierung, das auch zum Teil berechtigt ist, weil die Regierung zum Teil falsche Informationen verbreitet und Informationen auch zurückhält, beispielsweise was die Drohnenangriffe anging, wo sich da im Nachhinein durch investigative Recherchen herausgestellt hat, dass der einzige Schaden, der entstanden ist, damals bei den Drohnenangriffen, eben durch eine polnische Rakete entstanden
ist. Ja, die möglicherweise aber die russische Drohne abwehren wollte. Also ist es vielleicht
klar, aber die Regierung hat die Informationen einfach zurückgehalten. Insofern sind die Menschen skeptisch. Und ich glaube, dass die Regierung auch und auch einzelne Regierungsmitglieder da sehr, sehr meiner Meinung nach unbedacht auch handeln, einfach auch rhetorisch handeln. Vor allem unser Außenminister Radoslaw Sikorski, der jüngst beispielsweise, als es im Raum stand, dass tatsächlich die Gespräche in Budapest stattfinden, gesagt hat, wenn Putin über unser Staatsgebiet fliegt, dann werden wir ihn wahrscheinlich verhaften. Ja, also das sind solche diese rhetorischen Spitzen. Also es gibt große Ängste in der polnischen Bevölkerung, deswegen unterstützen oder zumindest gibt es keinen Widerstand dagegen, dass Polen inzwischen fast 5% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung und Rüstung ausgibt. Übrigens zum großen Teil in den USA. Also es werden keine deutschen Waffen gekauft und so weiter. Also diese Ängste sind definitiv da und sie sind auch für mich nachvollziehbar aus der polnischen Geschichte heraus, aber sie sind insgesamt nicht wirklich rational. Darüber könnte ich jetzt viel erzählen. Ich wollte aber noch einen Punkt anmerken, weil Sie hatten mir vorher gesagt, weil das sind wichtige Dinge, die wir hier besprechen, auch jenseits von dem. Und ich sehe hier, dass das hier im Raum steht, dass hier irgendwie Propaganda erzählt wird und so weiter. Sie müssen auch zur Kenntnis nehmen, so wie ich zur Kenntnis nehme, das, was Sie gesagt haben, was Putin gesagt hat über die Souveränität der Ukraine, dass beispielsweise es zwei Monate nach Kriegsbeginn tatsächlich zu einer großen Annäherung gekommen ist zwischen den beiden Staaten. Und der Vertrag lag fast schon fertig vor. Auf der Seite des ukrainischen Präsidenten ist sozusagen die Position der Ukraine immer noch da und in dieser Position war eingeschrieben, wir akzeptieren einen neutralen Status bei Sicherheitsgarantien Und da war auch ein geschrieben, dass praktisch die Gebietsverluste bis auf die Krim sozusagen rückgängig gemacht werden.
Wir haben jetzt gerade gesagt, dass wir eigentlich das
ja, wissen Sie, aber das ist wichtig, weil ja, das ist sozusagen die Ursprung von dem, worüber wir sprechen.
Jetzt. Ja, aber, das ist der Ursprung. Ja gut, aber das ist, diese Demarschen sind ja jetzt häufig ausgetauscht worden. Ich würde gerne bei dem Thema Sicherheit Europas, militärische Sicherheit bleiben. Frau Bressan, jetzt gibt es ja verschiedene Ideen in Europa, wie man sich unabhängiger macht von den USA, wie man souveräner wird. Da wird dann von einer europäischen Eingreiftruppe gesprochen. Wir haben ja durch die deutsche Brigade in Litauen ja bereits NATO-Strukturen, die so etwas Ähnliches sein könnten mit anderen Ländern zusammen. Stehen sich da die Europäische Union und die NATO gegenseitig auf den Füßen für diese Abwehrstruktur Richtung Osten?
Grundsätzlich nein. Also es ist spätestens jetzt in so einer Situation klar, dass es bestimmte Stärken auf jeder Seite gibt, dass es in der NATO die eingeübten militärischen Strukturen gibt, zu einem Grad, wie sie auch nicht repliziert werden in der Europäischen Union. Das wird auch keiner machen. Natürlich gibt es auch in der EU Instrumente, die genau da ansetzen, wo es sinnvoll ist, über beispielsweise Verteidigungsfonds, Finanzierung, Abmachungen im Bereich der Entwicklung von militärischen Technologien und diesen ganzen Aspekten zu sprechen. Man kann auch an der Integration von Streitkräften weiter arbeiten.
Darf ich kurz unterbrechen? Habt ihr denn da Hoffnung, dass es da demnächst Greifbares gibt? Also wird ja viel geredet und auf der europäischen Ebene, auch die Kommissionspräsidentin hat sich da jetzt ja auch eingeschaltet, obwohl das ja zum Teil gar nicht ihr Bereich ist, dass da wirklich was Greifbares passiert in nächster Zeit?
Naja, es sind ja schon greifbare Dinge passiert. Mhm. Also jetzt letztlich kürzlich erst ein Plan, der ganz klar die Lücken benennt in der Verteidigungsfähigkeit in Europa und klare Pläne, wie man diese schließt mit unterschiedlichen Allianzen, welche Projekte von welchen europäischen Ländern gemeinsam angegangen werden, dass es gar keinen Sinn ergibt, wenn Nationalstaaten separat Technologien entwickeln und kaufen, weil das von der Menge einfach nicht groß genug ist, dass das reicht. Das sind Themen, die stehen alle schon Jahrzehnte im Raum und werden jetzt angegangen. Und genauso wie heute aus dem Gipfel geht es Schritt für Schritt voran. Es ist immer noch so, dass es manchen nicht schnell genug geht, dass zum Beispiel baltische Staaten darauf hingewiesen haben, dass diese neuen Umsetzungen der Schließung der Verteidigungslücken zu bürokratisch ist, wie Dinge in Brüssel manchmal sind oder wahrgenommen werden. Also da gibt es natürlich Ansprüche, die nicht immer ganz kongruent sind.
Aber vielleicht auch das nochmal zu vervollständigen oder zu ergänzen, dieses Readiness Roadmap 2030, was Sie jetzt erwähnt haben, das hat auch einen wichtigen Faktor, dass die Ukraine wird in diesem Dokument auch als First Line of Defense definiert. Also das heißt, die Wahrnehmung, dass die Ukraine in der Sicherheitsarchitektur der EU und der Europas insgesamt eine ganz wichtige zentrale Rolle spielt, wird in diesem Dokument festgehalten. Und das ist wie ein Plan, das einen systemischen Ansatz hat, wo wirklich diese Lücken geschlossen werden, von denen Frau Grisam gerade gesprochen hat. Das ist,
glaube ich, aber nicht umstritten, dass man genau deswegen der Ukraine ja unterstützt, um sozusagen da Appetit auf mehr zu verhindern. Ich hätte, Herr Brössler, noch eine Frage zu der europäischen Rüstungsindustrie. Es gibt ja jetzt, wir haben es am Anfang der Sendung ja besprochen, mit dem eingefrorenen Vermögen. Da gibt es ja jetzt Bedenken von Seiten Belgiens, Ungarn ist dagegen. Selbst Frankreich hält sich ja zurück und stellt zur Bedingung, von diesen 140 Milliarden muss aber schon ganz schöner Batzen in die französische Rüstungsindustrie laufen. Also Stichwort nationale Egoismen. Ist das nach wie vor eine schwere Hypothek für eine militärische Souveränität Europas?
Ich würde sagen, ja. Und gerade das Beispiel der deutsch-französischen Zusammenarbeit spricht ja Bände. Da gibt es immer wieder große Pläne. Ein gemeinsames, modernes Kampfflugzeug, FCAS zum Beispiel, zu bauen oder ein hochmodernes Panzersystem. Das scheitert dann regelmäßig an den jeweiligen Industrieinteressen, die es eben gibt. Die französische Rüstungsindustrie hat, glaube ich, eine starke Position in der französischen Regierung und Das führt eben immer dazu, dass es ein ziemliches, ich würde sagen, einen ziemlichen Graben gibt zwischen dem, was man sich so vornimmt und was man europäisch gemeinsam machen kann und was dann national tatsächlich geht. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass zum Beispiel bei der polnischen Aufrüstung nicht unbedingt europäisch gedacht wird, sondern ganz praktisch gedacht wird, wo können wir jetzt schnell was kaufen und vielleicht auch noch Donald Trump dabei glücklich machen. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem. Ausgangspunkt ist immer die Erkenntnis, dass wir wahnsinnig viele verschiedene Waffensysteme haben und eigentlich zu einer Einheitlichkeit kommen müssten. Am Ende des Tages gibt es natürlich diese nationalen Egoismen.
Die Ukraine hat ja auch noch was zu bieten. Die AfD hat ja bei dem Besuch von Selenskyj im Bundestag den Selenskyj als Bettelpräsident geschmäht. Aber in Sachen Drohnentechnologie hat die Ukraine ja möglicherweise sogar für die USA noch etwas in petto. Ist das in diesem Bereich auch technologische Kooperation möglich?
Die findet ja statt. Also das ist ja etwas, was zurzeit stattfindet. Es gibt ja eine mittlerweile vielfältige Rüstungskooperation zwischen deutschen Unternehmen, deutschen Rüstungsunternehmen und ukrainischen. Und tatsächlich ist es so, das betrifft nicht nur die Deutschen. Es wird ein Krieg geführt in der Ukraine. Die Ukraine verteidigt sich nicht nur mit ihren Streitkräften, sondern natürlich auch damit, dass sie sich gezwungenermaßen technologisch weiterentwickelt. Drohnen sind ein Beispiel. Und natürlich lernen die europäischen Streitkräfte der Welt gerade und auch die Rüstungsunternehmen der Welt, gerade in der Ukraine, wie leider ein moderner Krieg aussieht. Und deshalb ist das Interesse auch bei der deutschen Rüstungsindustrie daran sehr groß.
Um das zu ergänzen, ich bin generell dafür, dass die europäischen Staaten sich zusammentun und eine gemeinsame Verteidigungsrüstungspolitik auch machen und sich vor allen Dingen von den USA unabhängiger machen. Nur das Problem, was ich erkenne, ist, dass es jenseits dieser Verteidigungspolitik und der in meinen Augen irrationalen Angst vor Russland keine Perspektive gibt, wie dieser Krieg und wie eine wirklich zukünftige Sicherheitsarchitektur aussehen soll. Es gibt ja diesen Spruch, der immer wieder wiederholt: Willst du Frieden, dann bereite dich auf Krieg vor. Es gibt einen polnisch-britischen Nobelpreisträger, der gemeinsam mit der Organisation PugWash vor 30 Jahren ziemlich genau den Friedensnobelpreis bekommen hat. Sie haben sich für atomare Abrüstung eingesetzt, für Rüstungskontrollverträge, die damals im Kalten Krieg trotz aller Feindschaft da waren. Und das müsste sozusagen das Ziel sein. Und das, was die Europäer jetzt machen mit ihrer Verteidigungs- und Rüstungspolitik, ich sehe nicht das Ziel, was für den Krieg in der Ukraine sozusagen am Ende stehen soll, die Vertreibung der Russen, der Zusammenarbeit.
Es geht ja möglicherweise gar nicht um den Krieg in der Ukraine.
Zusammenarbeit im Rüstungsbereich, ja, aber was ist das Ziel? Und das Ziel muss der Frieden sein. Und dieser Frieden wird übrigens nicht gerettet.
Herr Mülke, aber darf ich Sie fragen, entschuldigen Sie bitte, Herr Keller, aber wie Ihrer Meinung nach kann dieser Frieden erreicht werden, wenn Russland kein Frieden will, zum einen, wenn Russland keine Verhandlung, keine Waffen, keinem Waffenstillstand zustimmt und keine Verträge oder Abkommen geschlossen werden können, die auch glaubhaft sind. Wie kann dieser Frieden erreicht werden?
Wir machen jetzt die Diskussion vom Anfang der Sendung nochmal auf. Ich würde eigentlich gerne nochmal bei allem Verständnis für Ihre Position auch, es geht um die Frage, wie Europa darauf reagiert. Reagiert Europa richtig darauf? Also, dass hier jemand unbedingt Kriegstreiber sein will, das ist auch ein Vorwurf, den ich nicht so richtig nachvollziehen kann. Die Leute wollen Frieden, aber sie müssen den Frieden absichern.
Eine Ergänzung zu der Sache mit den Drohnen. Es ist nämlich auch noch so, dass trotz der Lage in der Ukraine, dieses Land wird seit Jahren angegriffen und zerstört von Russland, trotz der Lage Kapazitäten zum Beispiel in der Drohnenproduktion in der Ukraine ungenutzt sind. Die da sind, wenn die Finanzierung da wäre, da die Fabriken anzuschmeißen, die aktuell quasi stilllegen. Also das stimmt, was gesagt wurde, dass die Ukraine Innovationen an den Tag gelegt hat in der Entwicklung von Drohnentechnologie, auch Kapazitäten hat, die anderswo gar nicht bestehen. Und eben die Frage ist, wie Europa das stärker finanzieren kann, um das zu nutzen. Und das geht auch zurück auf diesen Punkt mit den Interessen der Rüstungsindustrien. Weil
den letzten Satz, wir müssen aufhören. Deswegen können Sie den Satz noch zu Ende führen?
Ja, weil manchmal die erprobten Systeme, die es in der Ukraine gibt, viel zuverlässiger sind, als neue Dinge
zu verkaufen. Ich bedanke mich. Wir müssen jetzt schnell Schluss machen. Die Zeit ist vorbei bei Jan Opielka, bei Natalia Prihonitska, bei Daniel Brössler und bei Sarah Bressan. Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
Heute aktuell bei Phoenix der Tag mit Thomas Barthe. Da geht es um alles Weitere zum EU-Gipfel und auch die Pressekonferenzen. Bleiben Sie bei uns.